Bin ich jetzt? Okay. Vielen Dank, Klaus, für die nette Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Ja, ich war 96 in Sarajevo und 97 nochmal. Und es war schon kurz nach dem Abzug der Terrorkommandos. War auch insofern gefährlich, weil natürlich die Gebiete noch vermint waren zum Teil. Aber es war jetzt nicht akute Lebensgefahr. Nur um dem ein bisschen die Dramatik zu nehmen. Mein Vortrag wird jetzt im Punkto Abwehr tatsächlich richtig konkret. Und vielleicht schockt es jetzt manche, aber vielleicht freut es auch manche, weil ich Ihnen sehr viel Material mitgebracht habe. Und ich möchte Ihnen erstmal einen historischen Einstieg geben über die Stadt als Abwehrmodell. Um dann eigentlich sozusagen eine Hintergrundfolie aufzumachen zu Sarajevo und um dann über den Krieg in und um Sarajevo zu sprechen, beziehungsweise um die räumliche Situation in Sarajevo und die Bewohner. Und als dritten kurzen Teil würde ich Ihnen dann noch als Praktikerin ein Projekt vorstellen, das sozusagen Abwehr als strategische, als ästhetische Strategie vorstellt. Jede Behausung ist per se eine Konstruktion zum Zwecke der Abwehr. Schon die Urhütte wurde als Schutz vor Wind und Wetter und in Teilen auch als Schutz vor wilden Tieren gebaut. Das heißt, architektonische Räume dienten von Anbeginn der Abwehr leiblicher Gefährdung. Die Abwehr von lebendigen Feinden machte die Konstruktion komplexer. Zu einem Dach als horizontaler Wetterschicht kam eine vertikale Einfriedung. Dieses vertikale Schutzschild, das im Laufe der Jahrhunderte bzw. Jahrtausende nicht nur Häuser, sondern auch ganze Städte einfassen sollte, richtete sich natürlich in seiner baulichen Gestalt und Dimensionierung nach der Angriffskraft und Kapazität des zu erwartenden Feindes. Mit den ersten Stadtgründungen rekrutierte sich der Feind nicht mehr aus Horden hungriger Tiere, sondern aus Horden angriffslustiger und plündernder Artgenossen, die sich dem Kapital der Städte, nämlich Ernten, Güter, Arbeitskräfte, bemächtigen wollten. Ab ca. 5000 vor Christus, und mein Bogen ist noch viel größer als der vorher, ich fange nämlich gleich bei der ersten Stadtgründung an, um dann ins 20. Jahrhundert zu kommen, also ab ca. 5000 vor Christus entstanden die ersten Städte im Vorderen Orient in den fruchtbaren Schwemmgebieten von Nil, Euphrat und Tigris. Die Fruchtbarkeit der Flussebenen erbrachten eine Überschussproduktion an Nahrungsmitteln sowie neue berufliche Spezialisierungen und neue soziale Organisationsformen mit kollektiven Versorgungsstrukturen wie zum Beispiel Handel und Gewerbe. Aus dem Zusammenschluss oder der Erweiterung einzelner Dörfer entstand die Stadt als ausgedehnte und befestigte Siedlung und als regionale Kontrollinstanz des Umlandes. Die Stadt war somit von Anbeginn an mit Privilegien versehenes Machtzentrum. Mit der Herstellung metallischer Waffen und Werkzeuge in der Bronzezeit entstand zudem eine technische und militärische Überlegenheit, die die Kluft zwischen Stadt und Land als Territorien der übergeordneten und untergeordneten Klassen vergrößerte und zugleich festschrieb. Der Schutz- bzw. Abwehranspruch der Stadt bestand also in der Sicherung der Macht und in der Verteidigung ihrer Privilegien. Das soziokulturelle Phänomen Stadt als eine Ausdifferenzierung von ökonomisch und technologisch bedingter Wirkungsmacht schlug sich in einer räumlichen Abgrenzung zum Land bzw. Umland nieder. Die Stadt konstituierte sich von Anbeginn als ein geschlossener Körper des Urbanen, eine Raumkonstruktion zur Abwehr. Krieg und Stadt fußen analog auf einem dualistischen Prinzip. Beide funktionieren durch Aus- und Abgrenzung, entwickeln Strategien der Abwehr gegen virtuelle und reale Feinde und basieren beiderseits in ihrer Planung auf einem hohen Maß an Rationalität und technischem Wissen. Und es scheint, als würden sich Krieg und Stadt geradezu bedingen, denn Städte ohne Kriege sind kulturgeschichtlich kaum zu denken. Anhand einer historischen Beispielsammlung städtischer Architekturen möchte ich Ihnen modellreich eine Systematik der Stadtplanung vor Augen führen, die von den ersten Stadtgründungen bis ins 19. Jahrhundert ihren treuen Dienst der Abwehr leisteten. Ein Modell urbaner Topographie übrigens, das sich erstaunlicherweise nach 7000 Jahren belegter Stadtgeschichte erst in den letzten 150 Jahren grundlegend gewandelt hat. Ansiedlungen richteten sich jeher nach den natürlichen topografischen Gegebenheiten. Flüsse versorgten die Siedler mit lebensnotwendigem Trinkwasser und markierten zugleich eine natürliche Barriere. Die Gründungen auf Hügeln und in bergigen Regionen gewährten Übersicht über das Land und gegebenenfalls über den herannahenden Feind und schufen ebenso eine natürliche Erschwernis der Annäherung. Stadtmauern verstärkten dieses natürliche Abwehrsystem oder ersetzten fehlende natürliche Barrieren durch künstlich geschaffene. Stadtmauern wurden zur Voraussetzung und entsprechend zum Symbol städtischer Unabhängigkeit. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Stadt Memphis, die erste Hauptstadt im Einheitsstaat Ägypten, die als Namen sogar ihr Abwehrsystem trug, nämlich Memphis bedeutet die Weiße Mauer. Die mesopotamische Stadt Ur umfasste 2800 vor Christus ein Gebiet von ca. 100 Hektar und hatte schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Einwohner. Sie bot als Abwehrsystem der Landbevölkerung Schutz vor den Angriffen der Nomaden. Innerhalb der Stadtgrenze, die erstmals die Trennung von geschlossen bebauter und offen natürlicher Umgebung belegt, befand sich eine weitere Befestigung, das Machtzentrum mit Beobachtungsturm Ziggurat und dem königlichen Mausoleum. So entstand ein Schutzraum im Kollektiv, der zugleich ein observierter und kontrollierter Raum war. Wie Sie auf den Zeichnungen hier, nach den Ausgrabungen virtuell rekonstruiert, die Stadt rekonstruieren, sieht man deutlich, dass die Stadt sich Ur mit dem Abwehrsystem von Wall und Graben deutlich gegen das Umland abgrenzt. Das Beispiel der Stadt Theben illustriert einen typisch regelmäßigen Stadtgrundriss, auf dem ägyptische Städte in der Regel basierten. Das gängige Abwehrsystem Mauer wurde hier mit einer künstlichen Wasserumleitung des Nils verstärkt. Ich gehe jetzt da ziemlich schnell durch. Ich zeige Ihnen einfach nur ein paar Beispiele mit verschiedenen Systemen. Ab 1600 vor Christus entstanden auf dem ägäischen Festland neben befestigten Kleinstädten auch Burgen und Burgstädte. Auf schwer zugänglichen Akropolen nutzten diese Anlagen die natürlichen topografischen Vorteile zur Verteidigung. Fluchtburgen stellten im Kriegsfall Zufluchtsorte für die Bevölkerung einer ganzen Region. Beim Bau dieser Burgen entstanden verschiedene Mauerwerkstechniken, wie zum Beispiel das Kyklopen- und Quadermauerwerk und der Megalithbau, die die konstruktive Basis für den Festungsbau ab dem 13. Jahrhundert wurden. Die Festungsmauern folgten der Form des Felsens und waren mit Vor- und Rückspringen gegliedert, um tote Winkel auszuschließen und den Gegner flankieren zu können. Die griechische Polis entstand später. An Athen ist heute noch im Ansatz das Konzept ablesbar. Die durch Ringmauern geschützte Akropolis, die Oberstadt, wurde auf dem Hügel gebaut und in sicherer Distanz zum Hafen, um sich vor Piratenangriffen zu schützen. Auch Konkurrenzkämpfe der Städte untereinander boten kriegerisches Konfliktpotenzial. Kriegstechnische Überlegungen flossen sogar in die Planung der Bevölkerungszahl mit ein. Sie musste groß genug sein, um im Kriegsfall ein Heer aufstellen zu können, aber sie durfte nicht zu groß sein, weil sonst die Funktionsfähigkeit der Bürgerversammlungen eingeschränkt worden wäre. In Anlehnung an den griechischen Städtebau erfolgte der Ausbau römischer Siedlungen. Ne? Ist eigentlich das Mikrofon auch an? Ich habe das Gefühl, es wird so lauter und leiser. Ne? Was soll ich machen? Wegdrehen? Nee, also in Anlehnung an den griechischen Städtebau erfolgte der Ausbau römischer Siedlungen und Kolonien nach einem regelhaften Leitbild auf streng geometrischer Grundlage. Nur die Topografien des Geländes modifizierte das gerasterte Idealschema. Viele der Lager entwickelten sich später zu Städten. Zwei Beispiele dafür und eins für eine Mauerumfriedung und das andere für Wall und Graben sind Trier und Neuss. Neuss war ja Legionslager um 30 nach Christus. Im späten Kaiserreich entwickelte sich eine einheitliche Befestigungstechnik, um Ihnen ein paar Richtwerte zu geben. Es handelte sich um 2,5 bis 3 Meter starke Mauerkörper aus Gussmauerwerk zwischen Schalen von Ziegeln und Mischmauerwerk und die waren in der Regel 5 bis 10 Meter hoch, meist mit überdecktem Laufgang und mit mit Zinnen und Schießscharten versehene Brüstung gesichert. Der römische Architekt Vitruv schrieb in dem ersten überlieferten Architekturtraktat unter anderem abwehrtechnisch sinnvolle Stadtanlagen. Ich zitiere, Und ganz besonders scheint man dafür sorgen zu müssen, dass der Zugang zu der bestürmenden Mauer nicht leicht ist, sondern man muss die Mauer an so abschüssigen Stellen herumbauen und ausdenken, dass die Wege zu den Toren nicht gerade ausgerichtet sind, sondern in schräger Richtung von der Stadtmauer aus gesehen links verlaufen. Denn wenn man es so macht, dann wird die rechte Seite der Angreifer, die nicht vom Schilde gedeckt sein wird, der Mauer am nächsten sein. Die Städte dürfen nicht viereckig, auch nicht mit vorspringenden Ecken angelegt sein, sondern mit Biegungen, damit der Feind an mehreren Ecken erblickt wird. Zitat Ende. Seine 10 Bücher zur Architektur geben ein Zeugnis über den Stand der Konstruktionstechnik im Stadt- und Kriegswesen aus der Zeit von 33 bis 23 vor Christus. Denn Vitruvs Hauptbeschäftigung unter Cäsar galt den Bau von Belagerungsmaschinen und römischen Wasserleitungen. So fand natürlich auch die Beschreibung von Konstruktion und der Betrieb verschiedener Belagerungsmaschinen Eingang in sein Traktat. Vitruv gibt mir jetzt die Gelegenheit, Ihnen einen ganz kurzen Einblick in den Maschinenpark zu geben, mit denen sich die Städte bis ins Mittelalter bedroht sahen. Um sich einer befestigten Stadt nähern zu können und etwaige Abwehreinrichtungen überwinden zu können, kam die sogenannte Schildkröte zum Einsatz. Sie konnte Gräben bis zu bestimmten Dimensionen einebnen. Sie war meist mit Tierhäuten gegen Wurfgeschosse geschützt und häufig mit Turmaufbauten bestückt, die als Übersichtsplattform und zur Stürmung in Einsatz kamen. Vitruv beschreibt eine Schildkröte, die Hegetor von Byzanz konstruiert hat, wie folgt. Sie hatte ein Gewicht von 4.000 Talenten, was 480.000 Pfund entspricht und von 100 Mann bedient werden musste. Mit beweglichen Turmbauten war ein zerlegbares Vehikel konstruiert, das ermöglichte, auch hohe Stadtmauern zu überwinden bzw. zu übersteigen. Der Rambock oder auch Widder genannt, der ebenfalls mit einer Art Zeltdachkonstruktion die Männer schützen sollte, die das schwere Gerät auf die Stadttore zubewegten, muss in seiner Funktion wohl nicht näher beschrieben werden. Zur Bestürmung dienten verschiedenartige Geschosse, wie zum Beispiel Ballisten oder Katapulte, mit denen Steingeschosse bis zu einem Gewicht von ca. 360 Pfund und beispielsweise glühende Eisenstäbe geladen wurden. Waren die Schutzwälle und Mauern der Stadt überwunden und durchbrochen, so wurde geplündert und niedergebrannt. Im Mittelalter forcierte die Bildung von Stammesherzogtümern und Nationen und die Zunahme von dynastischen Konflikten den Bau von Fluchtburgen und Turmhügelbauten. Die Praxis der Kriegsführung mit Armbrust, Steinschleudern und eben nach wie vor der Belagerung bestimmte auch hier die Form und Höhe von Stadtmauern. Die Burg im Hochmittelalter war machtpolitische Zweckarchitektur und Repräsentationsbau des Adels. Sie diente dem Schutz der Siedlungen und kontrollierte sie. Die Ortswahl für den Burgenbau erfolgte auch nach militärisch ausgesuchten Geländepunkten und erschwerte oftmals die Stadterweiterung. Das mittelalterliche Stadtbild war von unterschiedlichen Burgtypen bestimmt und wurde entsprechend geprägt von ihrem Abwehrsystem. Mauern, Türme und Tore markierten den Umriss und die äußere Erscheinung der Städte. Einen großen Teil der Einkünfte wurden für den Bau und den Unterhalt der Befestigungsanlagen aufgewendet. Im späten Mittelalter bauten reiche Städte spezielle Geschütztürme mit meterdicken Mauern, starken Gewölben und verschiedenartigen Schießscharten, die die Bekämpfung der Artillerie und der Belagerer aus der Höhe ermöglichte. Turm- und Fassadenbau dominierten bautechnisch gesehen das 14. Jahrhundert. Die Mauer als das baukonstruktive Element der Abwehr war bis dahin das Schlachtfeld der Vertikalen. Mitte des 15. Jahrhunderts war das Schießpulver bereits bekannt. Mit der Entwicklung der Kanone und dem Einsatz von Metallgeschossen wurden die Städte einer zunehmenden Schlagkraft und Reichweite neuer Kriegswaffen ausgesetzt. Die Planung massiver vertikaler Abwehrsysteme wich horizontal angelegten Raumkonzepten. Die Sternstadt Forzinda, 1460 von Fellarete geplant, ist ein Modell der militärischen Idealstadt. Der Kreis als größter Flächeninhalt mit dem kürzesten Mauerumfang und dem strategischen Vorteil der inneren Linie, der Sternform als optimaler Flankierungsschutz, das radiale Straßensystem als schnellstes zentral gesteuertes Verteilungsnetz. Das Bastionärsystem, das Sie daneben sehen, wurde erstmals im 16. Jahrhundert verwirklicht und prägte den Stadt- und Festungsbau bis ins 19. Jahrhundert. Die winkligen Grundrisse von Bastionen und Festungen basierten auf den möglichen Schusslinien der Verteidigungsgeschütze, um eine effektive gegenseitige Flankierung zu gewährleisten. Bastionierte Festungen waren im Idealfall als regelmäßige Vielecke konzipiert, um tote Winkel zu vermeiden. Immer aufwendiger und immer kurzlebiger gestalteten sich die Versuche, adäquate Abwehrsysteme angesichts einer sich veränderten Kriegstechnologie mit zunehmenden Reichweiten zu errichten. Napoleon lagerte konsequenterweise mit seinen Feldzügen die Schlachten und somit das Militär aus der Stadt aus. Die Festung Stadt wurde zu einem strategischen Punkt in einem übergeordneten weiträumigen System. Im 19. Jahrhundert entzündeten Aufstände und Barrikaden die Kampfhandlungen direkt in der Stadt. Um dem nun ausgelagerten Militär einen besseren Zugang in die Städte zu verschaffen und eine schnelle interne Verteilung zu gewährleisten, wurden beispielsweise für den Truppeneinmarsch Schneisen geschlagen, durch die wir heute zum Beispiel in Paris flanieren. Die Stadtbefestigungen wurden geschliffen. Anstelle der ehemaligen Befestigungen trat, wie zum Beispiel in Wien oder auch hier in Berlin, die Ringführung der Stadtbahn. Neue Waffentechnologien und auch der Einsatz von Flugzeugen im 20. Jahrhundert forderten völlig neue Abwehrstrategien. Von den Angriffen aus der Luft boten vertikale Barrieren keinen Schutz. Die Landschaft wurde mit Schützengräben durchzogen, die Luftwaffe und Aufklärung mit Camouflagetechniken getäuscht. Nicht mehr allein Reichweiten und Truppenstärken balancierten das Gewicht der Kräfte, sondern mehr denn je die Unsichtbarkeit von Stellung und Bewegung. Die rasanten Entwicklungen in der Waffentechnologie haben im 20. Jahrhundert völlig neue Dimensionen der Kriegsführung hervorgebracht, die genau genommen, und darüber könnte man dann auch noch diskutieren, räumliche Abwehrsysteme zunehmend obsolet werden lassen. Nichtsdestotrotz werden jedoch Bürgerkriege, die immerhin 2/3 des Krieges im 20. Jahrhundert ausmachten, bis heute mit konventionellen Waffen ausgetragen. Und ein Beispiel für so einen Krieg möchte ich Ihnen nun in Erinnerung rufen. Bevor ich auf die topografischen Besonderheiten Sarajevos im Allgemeinen und der Kriegssituation im Besonderen eingehen werde, möchte ich Ihnen in aller Kürze eben diesen Krieg nochmal in Erinnerung rufen, der nur 10 Jahre zurückliegt und angesichts seiner Brutalität und der unzähligen Todesopfer eigentlich auch nicht in Vergessenheit geraten sollte. Mit der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens am 26.06.1991 entzündete sich ein Brandherd im ehemaligen Jugoslawien, der sich in den folgenden Monaten über das ganze Land ausbreiten sollte. Die damals relativ neu gewählte nationalistische Belgrader Führung wertete die Unabhängigkeitserklärung Sloweniens als Verfassungsbruch und reagierte mit militärischen Mitteln. Einen Tag nach der Erklärung begannen die Kämpfe zwischen der jugoslawischen Volksarmee und der slowenischen Territorialverteidigung, die den Beginn des Krieges im ehemaligen Jugoslawien bestimmen. Die Republiken Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina mussten ihre Armeen aus Polizeikräften und einer Territorialverteidigung improvisieren, weil die Bundesarmee, die JNA, von Serben dominiert war und entsprechend der serbischen Führung unter Milosevic nahestand. Die Territorialverteidigung ist eine parallel zur Armee existierende Institution, vergleichbar mit der Organisation einer Feuerwehr, die im Falle eines Angriffs auf Befehl der Gemeindeverwaltung schnell und unbürokratisch die Verteidigung bis zum Eintreffen der Armee organisieren kann und soll. Die Konflikte breiteten sich in der Folgezeit in vielen Gebieten des Landes aus. Die restjugoslawische Armee koordinierte paramilitärische serbische Banden und bewaffnete fanatische serbische Nationalisten, um mit ihnen im Frühjahr und Sommer 1992 meist ungeschützte Städte und Dörfer Nordwest-Ostbosniens anzugreifen. Aus diesen drei militärischen Formationen entstand die serbisch-bosnische Armee, die 2/3 Bosniens besetzte. Sie wurde kontinuierlich von Serbien-Montenegro mit Waffen, Munition und Treibstoff beliefert sowie mit Truppen unterstützt. Ihre Offiziere wurden in Serbien ausgebildet. 1994-95 hatte Serbien mit russischer Hilfe 150 Raketenabschussrampen in den besetzten Gebieten Bosniens installiert. Dem systematischen Bombardement ziviler Objekte durch die Truppen von Karadzic fielen die meisten Städte und Dörfer Bosniens zum Opfer. Allein in Sarajevo kamen dabei mehr als 10.000 Menschen ums Leben, davon allein 2.000 Kinder. Die internationale Gemeinschaft verhielt sich lange zurückhaltend. Durch eine Aufrechterhaltung des Waffenembargos unterstützte sie praktisch die serbische Seite. Erst mit einem militärischen Einschreiten nach dem Massaker in der UN-Schutzzone Srebrenica wurde der Belagerung Sarajevos ein Ende bereitet. Mit der Unterzeichnung des Abkommens in Dayton im Bundesstaat Ohio am 21. November 1995 galt der Krieg in Bosnien als offiziell beendet. Das Ergebnis ist die Teilung Bosnien-Herzegowinas in zwei Entitäten. 51% wird von der muslimisch-kroatischen Föderation verwaltet, 49% von der Serbischen Republik. Der Vertrag von Dayton schrieb die Grenzen der gewaltsam ethnisch gesäuberten Gebiete fest und hatte eine große Flüchtlingswelle zur Folge. Die Grenzen zwischen den befriedeten Gebieten verläuft in Teilen, beispielsweise in Sarajevo, entlang der ehemaligen Frontlinie. Die serbischen Angreifer zielten mit ihren Vernichtungsstrategien auf die Zerstörung der kulturellen Vielfalt des Vielvölkerstaates Bosnien-Herzegowina. Dieser Krieg war ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung als auch ein Krieg gegen die Stadt. Gezielt wurden kulturelle Einrichtungen zerstört, Moscheen und Kirchen, Museen, Kulturzentren aller Art, Sportstätten, Schulen, Universitäten und so weiter. Die Bilder der zerstörten Bibliothek Sarajevos, die am 25.08.1992 nach gezieltem Granatenbeschuss in Flammen aufging, gingen um die Welt. Der Bestand von ca. 1,5 Millionen Büchern fiel stundenlang als Ascheregen auf die Stadt. Und vielleicht erinnern Sie sich, im darauffolgenden Jahr zerstörten kroatische Geschütze die weltberühmte Osmanische Brücke in der Altstadt von Mostar. Diese Art der Zerstörung erhielt hier einen Namen, Ubizid, der Krieg gegen die Stadt und ihre Kultur. Zivile Einrichtungen entgegen den Haager Konventionen, auch Wohngebiete, waren nahezu gleichwertige Ziele wie die Ziele herkömmlicher Kriegsführung, nämlich Militärstützpunkte, Industrieareale etc. Eine fatale Strategie gegen eine multikulturelle und multinationale Stadt und ihre Bewohner. Sarajevo, die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, ist Schnittpunkt östlicher und westlicher Kulturen. Muslime, Christen, Juden, Serben und Kroaten zeichnen sich verantwortlich für ein multinationales und multikulturelles Stadtbild. Das ist ein Modell, das ich gebaut habe von der topografischen Lage Sarajevos, wo man ganz gut sehen kann, wie sich diese Stadt in dieses Flusstal der Miljatska einbettet. Und wie es bei Architekten üblich ist, sind sozusagen die Abbildungen immer genordet. Also Sie können sich da nach Himmelsrichtungen orientieren, wenn Sie es so anschauen, dass es immer im oben Norden liegt. Deswegen ist es hier ganz gut zu sehen, weil es auch so verschattet ist, dass ganz links in diesem, als das Tal sich verengt, eben die osmanischen Stadtgründungen, die Stadtentwicklung in Sarajevo beginnt. Ich weise deswegen jetzt darauf hin, weil Sie gleich Pläne sehen werden und ich weiß nicht, wie geschult die Augen sind, dass man das dann sozusagen im Kopf gleich miteinander kombinieren kann und eine räumliche Vorstellung bekommt. Von der mittelalterlichen osmanischen Stadtgründung am östlichen Teil des Tales, also rechts, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die Stadterweiterung transversal des Flussverlaufs, zum Flussverlauf. Um 1900 bildete ein Zufluss zur Miljatska die Stadtgrenze. Das sehen Sie an der rechten Seite des orangenen Rechtecks, das auch als schwarze gestrichelte Linie markiert. Die davorliegende Peripherie, also links davon, mit vorwiegend agrarischer Struktur, trennte die Garnison von der Stadt. Kaserne, Exerzierfeld, Militärspital, Friedhof und so fort lagen zu beiden Seiten der Landstraße, die die Hauptversorgungslinie nach Sarajevo darstellte und immer noch darstellt und die ich deswegen extra in diesem Grün gezeichnet habe. Nach 1945 setzte eine sprunghafte Stadtentwicklung ein. Die explosionsartige Stadtausdehnung folgte dem zeitgenössischen städtebaulichen Leitbild der Bandstadt mit der entsprechenden monofunktionalen Trennung von Wohnen südlich und Arbeiten nördlich des Flussverlaufs. Entgegen der Bandstadt-Utopie der kurzen Wege verbindet in Sarajevo die ehemalige Landstraße nun als mehrspurige Hauptverkehrsachse die lebendige Altstadt als kulturelles Zentrum im Osten mit den monofunktionalen Wohn- und Arbeitsvierteln im Westen. An den Berghängen entstanden ungeplante und bis heute zum Teil noch unerschlossene Wohngebiete. Da sieht man nochmal ganz gut Bilder, und zwar Das linke Bild ist sozusagen rechts von den Bergen auf die Stadtgründung geblickt. Und das Interessante ist, Sie sehen da so eine kleine Straße, die in den Berg reinsticht. Das war die Straße, die nach Pale führte. Und interessanterweise war genau diese natürliche Barriere ein hervorragendes Schutzschild. Die Frontlinienverlauf, das sehen Sie dann nachher, war immer ziemlich weit im Osten. Also es war wirklich eine Barriere, wo die Aggressoren nicht an das Stadtgebiet herankamen. Und rechts sehen Sie nochmal ganz gut eigentlich die Zitadelle mit den ersten Stadtgründungen. Das ist ein Blick in das Tal, das wirkt jetzt ein bisschen aufgeweiteter, also nicht so ganz so eng, wie es im Modell dargestellt war. Und Sie sehen, wie dieser Flussverlauf mit Blick nach Westen und im Hintergrund dann auch, kann man so ganz diffus erkennen, die Neustadt mit ihren Hochhäusern. Und rechts sehen Sie etwas unscharf, aber immerhin von neben den Pappeln die Bibliothek, beziehungsweise was von ihr steht. Sie sieht da so ziemlich intakt von der Ferne aus, es sind aber nur noch die Fassadenreste gewesen. Also die Bilder sind alle von 96 und zum Teil von 97. Auch wenn der Krieg im ehemaligen Jugoslawien immer wieder mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen wurde, kann die Nachkriegssituation Sarajevos selbstredend nicht mit jener deutschen Stätte nach dem Zweiten Weltkrieg gleichgesetzt werden, wie der Krieg an sich natürlich auch nicht. Die Art der Zerstörung ist partiell ähnlich, das Ausmaß indes völlig anders. Der Krieg in Sarajevo wurde mit konventionellen Waffen geführt, Granaten, Flakgeschütze, Maschinengewehre, Heckenschützen. Doch es gab keine Luftangriffe, denn am 7.4.1993 trat die Resolution des UNO-Sicherheitsrates in Kraft, das Flugverbot über Bosnien-Herzegowina gegebenenfalls militärisch durchzusetzen. Sarajevo, die kulturelle Metropole, war folglich weniger flächendeckenden, den punktuellen Angriffen ausgesetzt. Hier haben Sie nochmal ein Bild, wie man die Frontlinienverlauf sieht. Und es gibt immer zwei Darstellungen. Und Sie sehen, dass in einem Teil die Front und damit auch die Belagerungsgrenze bis ins Stadtgebiet hinunterreicht. Und genau diese Stelle werde ich Ihnen auch gleich noch näher schildern. Hier sieht man es vielleicht jetzt nochmal im Plan ein bisschen deutlicher. Das Interessante ist, dass genau an der Stelle, wo die Kaserne liegt, die Frontlinien ein paar Monate zusammengetroffen sind. Das heißt, die Stadt war über einen kurzen Zeitraum komplett getrennt in Altstadt und Neustadt. Das Attentat auf eine junge Frau am 6.4.1992 datierte für Sarajevo den Ausbruch des Krieges. Die Barrikaden der serbischen Angreifer standen eingangs des besetzten Stadtgebietes Kribavica. Das sehen Sie unten, das war das Gebiet, das besetzt war. In den ersten Monaten wurde die Marschall-Tito-Kaserne besetzt, was zu einer Trennung der Stadt in zwei Hälften, nämlich in Alt- und Neustadt, führte, denn der einzige Verbindungsweg wurde zu unpassierbaren Todeszone. Das ist genau diese grüne Linie. Mal gucken, ob ich sie doch dabei habe. Nee, aber egal. Und das ist die berühmt-berüchtigte Allee der Heckenschützen geworden. Nach circa zwei Monaten wurden die Okkupatoren nach Norden zurückgedrängt, konnten jedoch ihre Stellung halten, bis die bosnische Armee sie auch hier zum Rückzug zwang. Das heute international bekannte Holiday Inn, das Sie oben schon in renovierten Zustand ein Jahr später, das war eigentlich eines der ersten Gebäude, das renoviert worden ist, ganz interessant, war Station aller Journalisten aus dem Ausland, Ort der Kriegsberichterstattung, Hochburg des Schwarzhandels und einzige Verbindungsstelle zur Welt. Vis-à-vis befindet sich der Hauptsitz der Regierung Bosnien-Herzegowinas. Was hier unten markiert, ich werde das Gebäude auch gleich zeigen, es ist auch von einem sehr guten Architekten, nämlich Juri Neidhardt, sowie diverse Museen, unter anderem das Militärmuseum und Geschichtsmuseum. Universitäten, Wohn- und Bürohäuser finden Sie des Weiteren in diesem Areal. Dieses Gebiet markiert den Übergang von der Alt- zur Neustadt und somit den Ausgangspunkt jener explosiven Stadtentwicklung in den 50er Jahren. So überlappen sich gewissermaßen und tragischerweise zwei Explosionen grundverschiedener Natur an einem Ort. Hier begann die sprunghafte städtebauliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, die zahlreiche städtebauliche Problemfelder zur Folge hatte. Und hier explodierte der Krieg um Sarajevo 1992, der sich mit dem Abzug der Serben aus Kribavica noch Monate über das Abkommen von Dayton hinaus zog. Offizielles Kriegsende war der 21. November 1995. Ich wollte Ende 1995 nach Sarajevo reisen und es war damals wirklich lebensgefährlich, weil Terrorkommandos in der Stadt unterwegs waren. Und ich bin dann erst im März, April 96 hingefahren, wo man sagen konnte, die Lebensgefahr ist jetzt relativ. Also es war noch Ausgangssperre, es wurde nachts noch geschossen und es waren viele verminte Gebiete, die nicht markiert waren. Das habe ich damals aber nicht gewusst, das habe ich erst ein Jahr später gesehen und war dann eigentlich ganz froh, dass ich nach der ersten Reise heil zurückkam. Dieses Areal ist eine Art Schnittstelle ohne Zentrum, besetzt mit Orten historischer Ereignisse und mit dem einzigen Naherholungsgebiet, das Sarajevo nach dem Krieg zu bieten hatte, die Allee am Ufer der Miljatska, Frontlinie und Niemandsland zu Kriegszeiten. Jetzt habe ich hier so einen Laserpointer, mal gucken. Ah, super. Also Holiday Inn hat man schon gesehen, hier unten ist Kribavica, verläuft die Frontlinie. Ich habe hier so ganz naiv die Heckenschützen als Linien eingezeichnet, die in den Häusern saßen, das zeige ich Ihnen gleich. Und hier unten, das war der einzige Ort, wo wirklich Geschütze innerhalb des Stadtgebiets in Stellung gebracht werden waren. Aber da zeige ich Ihnen auch gleich noch ein Schema. Diese roten Linien markieren eigentlich, ich habe die Gebäude nicht eingezeichnet, sondern eigentlich alle Fassaden, die zur Frontlinie ausgerichtet sind und deswegen extrem gefährdet und entsprechend zerstört worden sind. Da zeige ich Ihnen aber jetzt gleich konkrete Bilder. Das links ist die Brücke, wo dieses Attentat passiert ist. Die Miljatska war quasi die Frontlinie. Hier ist das Viertel Kribavica. Und in diesen Gebäuden, hier ist nochmal eins größer im Ausschnitt, saßen die Heckenschützen. Und hier sehen Sie dann sozusagen die andere Seite mit dieser Uferzone, wo noch die Bäume stehen, weil hier halt wirklich keine Möglichkeit war, auch im Kriegswinter an das Holz dran zu kommen, weil das war der sichere Tod. Das ist die Allee der Heckenschützen, damit die mal sozusagen auch eine räumliche Vorstellung bekommen. Das ist eine quasi achtspurige Straße, in der Mitte fährt eine Straßenbahn. Das war natürlich zu Kriegszeiten nicht der Fall. Die Allee der Heckenschützen erhielt ihren Namen zu Recht als eine der gefährlichsten Straßen und zugleich wichtigste Verbindung von Alt- und Neustadt. In Kriegszeiten betrug hier die Durchschnittsgeschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Noch 1997 sahen Sarajevos Autofahrer die Gefahr in der Langsamkeit des Fahrens anstelle in der Schnelligkeit. Ein Beispiel von vielen, wie sich in Kriegssysteme und Kategorien wirklich verkehren. Das nur mal ganz kurz, um eine Vorstellung zu bekommen, mit welchen Geschützen da die Stadt unter Beschuss sah. Und man sieht, wie beweglich diese Waffen sind, die man wirklich überall, gerade auch im bergigen Gelände, dann positionieren kann. Das ist jetzt nochmal eine Zeichnung von diesem Gebiet, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, und zwar eine Schadensbilanz von den zerstörten Arealen. Das hat man ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, zu klassifizieren, wie groß der Zerstörungskrieg, die Zerstörung ist, nämlich nach Prozenten. Und 80, ich zeige Ihnen gleich noch an Bildern, wie sich das dann niederschlägt. Also das ist das Regierungsgebäude von Juri Naita, der ist sozusagen in diesem Plan jetzt gar nicht rot verzeichnet. Ja, das ist sozusagen 50% Zerstörung ungefähr. Und man sieht da ganz gut die Granateinschlüsse. Das sind die Wohngebiete in der Neustadt. Und da kann man bei dem Linken ganz gut erkennen, eben auch, wie die Ausrichtung zur Frontlinie ist. Hier ist irgendwie wird ziemlich deutlich, was das für eine Art von Krieg war. Und auch wie die Schlagkraft eigentlich der Waffen ist, dass sich teilweise ganze Wohneinheiten ausgebombt waren. Das ist sozusagen jetzt fällt unter 80% Zerstörung, wo die Fassaden noch stehen. Theoretisch ein Wiederaufbau möglich wäre, aber nicht, in der Regel nicht sinnvoll, so wird es ungefähr klassifiziert. Das ist das Gebiet entlang der Frontlinie. Und das ist auch direkt in dem Gebiet, wo ich Ihnen den Plan gezeigt habe, an der Frontlinie, wo es dann natürlich auch komplette Trümmerfelder gibt. Das ist noch die Richtung Flughafen, also nach den Stadterweiterungen, wo Massenwohnungsbauten waren, gab es eben ganz viele Einfamiliensiedlungen, die auch den Flughafen umgrenzten und die zum Teil komplett zerstört sind, weil sie auch Ort von Kampfhandlungen waren und lange, lange sehr vermint waren, und da gab es auch sehr viele Todesfälle noch Jahre später, weil die waren ja natürlich nicht markiert. Das ist nochmal kurz ein Überblick über die Minenfelder in Relation zu den Frontlinien, wo Sie sehen, eben die Rückzugsgebiete zum Teil komplett vermint waren und wie sich das, wenn man dann dort ist, niederschlägt. Also links sehen Sie, es war ein Eingang zu einem Kinderspielplatz, der da noch verschlossen oder nicht verschlossen war, aber es gab immerhin dieses improvisierte Hinweisschild und hier stand ich und wollte darüber laufen, und zum Glück hatte ich jemand aus Sarajevo dabei, der meinte, ich sollte das mal eher nicht machen und vorher mit einem anderen Freund sprechen, der da nämlich als Soldat eingesetzt war, weil er wusste zum Glück, dass da vermutlich Minen liegen, aber es gab keinerlei Hinweis. Also das Schild hier, das hat damit nichts zu tun. Das war auch 1997 noch in Teilen der Fall. Da waren aber dann zum Beispiel entlang der Frontlinie und im innerstädtischen Bereich diese rot-weißen Baustellenbänder als Abgrenzung für Minen vorhanden. Das war noch, ist noch ein kleiner Hinweis, um zur Abwehr, zu den Strategien der Abwehr überzuleiten, nämlich der Bedarf an Brennholz für 300.000 Stadtbewohnern in drei harten Wintern. Man muss sich überlegen, wo Sarajevo liegt, ist ja auch berühmt für die Wintersportspiele. Das hatte zur Folge, dass eben in der fast im ganzen Stadtgebiet kaum noch Baumbestand gab und die Bäume sind eben nur noch da in diesen Regionen, wo absolutes Zielfeld war. Und die Tragik dieses eben überlebensnotwendigen Kahlschlags, des Verheizens und Nicht-Erfrierens lag darin, dass sich die Menschen damit aber auch eines wichtigen Sichtschutzes beraubt haben. Und das hatte zur Folge, dass es vor allem bei Bestattungen auf Friedhöfen zahlreiche Massaker gab, weil die ganzen Bäume nicht mehr da waren. Also das heißt auch, dass Sarajevo, ich weiß jetzt nicht, ich muss zugeben, ich war seit 8 Jahren nicht mehr dort, werde jetzt aber wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal die Gelegenheit haben, nochmal einen Film dort zu drehen, um zu gucken, wie sich jetzt die Stadt verändert hat. Als ich dort war, gab es eben keinerlei Alleen, bis auf diese eine, die ich Ihnen gezeigt habe. Und da waren zum Teil sogar es gab nicht mal mehr Wurzelholz, auch die Sitzbänke, ich habe Ihnen vorhin ein Bild gezeigt, wo eine Frau auf diesen Stümpfen, Betonstümpfen saß, weil die Sitzbank war auch verheizt worden. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Bilder, wie sich die Bewohner während der Belagerung geschützt haben. Hier nochmal sozusagen Detailaufnahmen von den Granateneinschüssen. Rechts sehen Sie eine künstlerische Antwort 1997, die diese Einschläge mit roter Farbe gefüllt haben, was in Sarajevo zu einem sehr unterschiedlichen Meinungsbild führte. Viele fanden es keine gute Idee. Hier sehen Sie halt die verschiedenen Einschüsse nochmal vergrößert. Und hier so ganz schematisch mal kurz aufzuzeigen, welche Arten von Bedrohungen kommen und wie kann ich mich also mit Raumtypologien dagegen schützen. Und das Interessante ist, gerade bei Heckenschützen, dass eigentlich ein Sichtschutz komplett ausreicht. Sie entweder über Wände oder einfach nur Hüllen, deswegen ist dieses Gebäude drunter nur als einfache Hülle gezeichnet in der Mitte. Oder eben Gräben, und viele Bewohner haben sich geschützt, indem sie einfach nur Leintücher an die Wohnungen gehängt haben, weil wichtig war, dass Bewegungen innerhalb der Wohnungen nicht wahrgenommen werden. Weil Heckenschützen saßen wirklich rund um die Uhr in den Häusern und haben wirklich einzelne Wohnungen beobachtet, um dort Leute zu erschießen, zu denen sie eigentlich gar keinen Bezug hatten. Also natürlich nur Zivilisten. Das wäre sozusagen, die Granatwerfer waren mehr auf den Anhöhen. Das hat sich natürlich auf der einen Seite für Sarajevo, also für den Angreifer war das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich konnte sozusagen von der Erhöhung auch in die Stadtgebiete schießen und hatte sozusagen auch noch einen relativen Überblick. Was ich hier damit eigentlich nur zeigen wollte, ist, dass da wieder die Masse oder die Mauer ein ganz wichtiger Schutzfaktor war oder eben dann der Keller, um in den Untergrund zu gehen, weil ich habe keine andere Möglichkeit, mich vor solchen Beschüssen zu schützen. Interessant ist auch, als ich in Sarajevo war, dass es fielen ja mehrfach Schüsse und ich war immer mit Leuten von dort unterwegs und ich habe immer in die falsche Richtung geguckt. Das war ganz interessant. Die waren so darauf geschult zu hören, von wo das Geschoss kommt. Und das ist auch solche Sachen, das muss man erstmal wirklich lernen, um die Gefahr tatsächlich zu orten. Man weiß dann trotzdem nicht, wann sie einschlägt. Wenn man direkt im Schussfeld steht, also wenn die Granate auf mich niedergeht, dann höre ich sie nicht. Das ist sozusagen kein Schutz möglich, ich kann auch nicht mehr wegrennen. Ich zeige noch ein paar Bilder von Sarajevo auf den Hügeln, wo sie die ersten gesehen haben, wo sie ganz klassische Schützengräben quasi sehen. Dann Schützengräben, aber nicht nur Schützengräben in der Stadt, das war entlang der Frontlinie, wo sich die Leute in Stellung gesetzt haben, Soldaten, aber auch natürlich Zivilbevölkerung vor allem Gräben benutzt hat und auch den Untergrund, um sich ungesehen bewegen zu können. Hier links habe ich diese Schwarz-Weiß-Bilder, sind aus einem Buch, das die während dem Krieg die Fotografien entstanden sind. Rechts ist es dann wieder von mir. Auch hier links während dem Krieg, wie die Bewohner sich sozusagen Straßenfluchten als Sichtschutz verblendet haben, um überhaupt Kreuzungen passieren zu können. Hier auch nochmal ein Bild aus Kriegszeiten. Rechts dann, als ich dort war, das dahinter, hinter dieser wahnsinnigen Metallplatte verbirgt sich das Postamt, wo auch die wenigen Telefone waren, mit denen man nach draußen telefonieren konnte. Und das ist auch ein ziemlich beeindruckendes Bild, finde ich, wie sich die Bewohner mit Wall und Graben dahinter eine Schutzmauer gebaut haben. Und man sieht, dass eben diese orthogonalen Straßensysteme, vor allem in der Neustadt, natürlich gute Schussachsen auch waren und deswegen auch besonders gefährlich. Viele Bewohner sind von der Neustadt in die Altstadt gezogen während dem Krieg, weil durch die verwinkelten Gassen die Leute nicht so dieser Gefahr potenziell oder permanent ausgesetzt waren. Das ist noch ganz kurz eine Skizze von einem Freund aus Sarajevo, der mir aufgezeichnet hat von seinem Wohnhaus, also wo ganz viele Leute, ein Mietshaus, wo viele Leute gewohnt haben. Und hier vorne war der normale Eingang. Hier ist sozusagen dieses aus dem anderen Plan, was ich Ihnen gezeigt habe, die gefährdete Fassade. Hier hinten, also hier unten quasi, war die Frontlinie. Und die Bewohner haben sich dann ganz komplexe Wegsysteme überlegt, wie sie sozusagen ungefährdet in ihre Häuser hineinkommen können. Es ging teilweise sogar über mehrere Etagen, Keller etc. Was ich damit auch zeigen will, ist, dass oft die kürzesten Wege auch die lebensgefährlichsten waren und oft ganz umschlungene und komplexe Wegsysteme dann die Leute sicher von A nach B, also relativ sicher, gebracht haben. So, ich möchte nur noch ganz kurz zum Schluss diese ästhetische Strategie quasi, also ich habe dort ein Architekturprojekt entworfen. Es gab einen Wettbewerb für dieses Areal, das ich Ihnen jetzt genau beschrieben habe. Es war Zufall, meine Analysen waren vorher da, der Wettbewerb kam 3 Jahre später, da musste ich natürlich dann die Chance ergreifen. Und ich habe dann für dieses komplett zerstörte Areal ein Projekt vorgeschlagen, das hieß damals Krieg und Stadt, erinnern und vergessen, wo ich mich auch mit der Thematik auseinandergesetzt habe, was kann man machen an einem Ort, wo eine komplette Tabula Rasa herrscht, wo sozusagen alle Spuren vermeintlich getilgt worden sind. Und habe dann auch in Ermangelung aktueller Pläne, bin ich ins Archiv gegangen und habe sozusagen alle historischen Pläne zusammengetragen, die ich für dieses Areal gefunden habe und alle Linien und Spuren, die ich darin gefunden habe, auf dieses Areal projiziert. Und das sehen Sie, dann kommt so ein komplexes Muster zustande. Und diese Trümmer wurden dann, die ich vorgefunden habe, als eine Art Trümmerberg darüber geschüttet und haben das Datenmuster gewissermaßen wieder verdeckt. Dieser Graben, den Sie hier sehen, der war im Planoriginal ein ehemaliger Wall und ich habe das sozusagen dann auch umgekehrt. Und hier sieht man dann meine Interpretation dieses Datenmusters. Ich habe daraus dann ein neues Kulturzentrum entwickelt, das sozusagen dann in der Neustadt ist, um auch diese Gefahr, dieses Getrennte von Alt- und Neustadt, dem neuen Mittelpunkt zu geben in der Neustadt. Und wenn man den Schnitt durch diesen Trümmerberg sieht, man muss dazu sagen, hier ist quasi in diese Richtung verläuft heute noch die Stadtgrenze und die Grenze zur serbischen Entität. Das heißt eigentlich, die Feinde von damals sitzen nach wie vor genau an dieser Stelle noch direkt auf den Hügeln, bildlich gesprochen, ja. Und es war sozusagen auch eine Maßnahme, zu sagen, wie kann ich Räume für die Bevölkerung schaffen, die auch sollte sich erneut dieses Pulverfass entzünden, weil es sah lange so aus, wie wenn es nur eine vorübergehend befriedete Situation ist und es weitergehen könnte, einen Schutzraum zu bieten als kulturelles Depot, als Ort, wo die Menschen auch sich sicher fühlen können. Ja, und das ist einfach nochmal ein Modell von dieser Situation, wie das sich räumlich konstituiert und rechts eigentlich nur noch so ein Landschaftseindruck, wenn ich in dieser Schlucht dann bin. Man muss dazu noch sagen, dass Sarajevo im Sommer sehr heiß wird, im Winter sehr kalt und dadurch ist es auch klimatisch ein ganz angenehmer Raum. Es sollte kein kein Mahnmal oder so eine Erinnerung sein, sondern ein Ort, wo man wirklich erinnern und vergessen kann, wo Archive mit Vergnügung, sage ich mal, zusammentreffen und ein Ort, der eben beides vereint. Ja, damit wäre ich beim Schluss und bedanke mich für Ihre Geduld.